Cases, powered by Blue.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 93 von Game Faces, powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute ist es wieder eine eurer Lieblingsepisoden. Das heißt wieder Max und...
Max. Auf zwei?
Sehr gut. oder so ähnlich. Der eine und der andere. Und im Endeffekt die beiden. Und heute, ja, wir haben nicht nur zwei Maxe, sondern wir haben auch zwei Win. Schlimmste Überleitung EOW. Es geht heute um Pay to Win. Wow. Das hätte man schöner machen können, aber Pay to Win hätte man auch schöner machen können. Und damit ist diese Episode auch schon vorbei.
Nee, aber es ist ein heikles Thema heute, Max, mit Pay to Win.
Also, es ist schon lange ein heikles Thema, aber.
Ja. Es wird knackig. Heute müssen wir drüber sprechen, Pay to Win. Und da wird sich auch zeigen, wie wir da Anknüpfungspunkte überhaupt haben oder eben auch gar nicht. Denn es gibt auch Spieler wie mich persönlich, sage ich von vorn weg, die sowas eigentlich eher meiden, Pay to Win. Denn ich finde es immer so ein bisschen unfair. Aber das werden wir gleich ein bisschen genauer beleuchten.
Das ist heute so ein bisschen so eine Folge, wo wir, es ist quasi so, als müssten wir uns beide auf eine Fernsehshow oder irgendeine Internetshow vorbereiten, ja, und machen jetzt quasi so ein bisschen die Recherche und festigen jetzt unsere Meinung. Denn natürlich haben wir irgendwie eine Meinung, aber wir probieren, so mache ich das, ich probiere mal alles von allen Seiten zu beleuchten, bestimmt auch, um zu gucken, gibt es vielleicht sogar eine Berechtigung für ein Pay-to-Win-Modell? Gibt es vielleicht gute Pay-to-Win-Modelle oder gibt es Alternativen? Wo kommt es überhaupt her? Ja, was ist überhaupt der Grund dahinter? Und ähnliche Fragen werden hier beantwortet. Ja, ich wollte irgendwie einen Witz machen, übrigens, hat den Witz eigentlich schon gemacht mit den zwei Max und den zwei Wins. Bin ein bisschen durch heute. Ich hab gestern Abend eine Handvoll schokolierte Kaffeebohnen gegessen. Ja, und da wurde sich on stream noch drüber lustig gemacht, dass ich das nicht machen soll. Und dann lag ich gestern um 23 Uhr im Bett, um 24 Uhr, und dachte mir so, scheiße, ich habe meine Toleranz zur Koffein ist so niedrig, dass mich das wirklich fertig macht. Und jetzt liegt die Packung hier hinter mir und grinst mich schon wieder so. Teufelszeug, ja. Teufelszeug.
Also ich kann dir sagen, Max, mir geht's nicht viel besser. Ne? Vielleicht hört er es schon, meine Stimme ist so ein bisschen weg. Die ist geblieben, nämlich am Nürburgring. Ich kam gestern zurück von Rock am Ring und bin immer noch ein bisschen auch neben der Spur. Also bitte um Verständnis an der Stelle. Aber genug davon über Kaffeebohnen, schokolierte Kaffeebohnen und Rock am Ring.
Schokolierte Kaffeebohnen.
Wir haben letztes Mal schon über Musik gesprochen. Heute geht's, wie gesagt, um Pay to Win. Und Pay to Win, müssen wir gucken, wir fangen an. Ich würde sagen, Max, wir fangen an aus der Sicht des Spielers, des Konsumenten, also unserer Sicht eigentlich, und gucken dann, wie man möglicherweise sowas dann auch legitimieren kann und sagen kann, das ist der Grund, warum Pay-to-Win eigentlich existiert und eigentlich auch okay ist. Denn es gibt ja noch die Sicht oder die Sichtweise der Entwicklerstudios, derjenigen, die super viel Geld in die Hand nehmen müssen, um eben ein AAA-Game oder überhaupt irgendein Spiel, sei es nur das Handy-Game, auf den Markt zu bringen.
A-Game.
Ja, naja, gut, also so ein Handy-Game ist wahrscheinlich nicht so aufwendig wie jetzt das neue Diablo beispielsweise. Aber da kommen wir gleich mal dahin. Was spricht denn aus unserer Sicht für ein Pay-to-Win-Modell? Also als Spielersicht, ist da irgendwas, wo du sagst, ich möchte gerne Pay-to-Win?
Ich musste gerade an so ein, ich glaube, es war ein Twitter-Post denken, wo es um Doping geht. Weil das ist ja so ein bisschen, ich meine, wenn man von außen rangeht. Pay-to-Win heißt ja theoretisch, wortwörtlich übersetzt, bezahle, um zu gewinnen. Also es geht um Spiele, wo man sich irgendwie mit Echtgeld einen Vorteil erkaufen kann, was also heißt, Leute, die viel Kohle haben, würden prinzipiell besser abschneiden im Vergleich zu Leuten, die wenig Kohle haben, selbst wenn die Leute mit der wenigen Kohle eigentlich mehr Skill in dem Game haben, weil es einfach wirklich darum geht, dass man sich stärkere Waffen kaufen kann oder, keine Ahnung, du bist unsichtbar und unverwundbar für 20 Sekunden für 3 € pro Sekunde. Und ja, da kannst du noch so gut sein im Spiel, wenn man unsichtbar und unverwundbar ist, kannst du halt nichts machen. Und ich muss irgendwie gerade an Doping denken. Und es gab mal so ein, ich glaube, Twitter oder Reddit-Post, wo einer schrieb, ja, scheiß mal auf Doping-Kontrollen, let's see how far a human can really jump. Und da denke ich mir so, man könnte ja theoretisch auch sagen, musst ja dann nicht spielen, so eine Spieler, ne? Dann lass doch die ganzen Tech-Bros mit ihren Millionen, die sonst nichts anderes zu tun haben, als sich irgendwo NFT-Affen zu kaufen, lass die doch ihre Kohle in das Game investieren und gucken, wer von denen mehr Kohle darin versenken kann und sich alle gegenseitig irgendwie einen drauf abwichsen, wie cool sie sind und wie viel Geld sie haben, mit einem Spiel, was vielleicht nicht mal interessante Spielmechaniken hat. Andererseits, wenn es dann um Spiele geht, die vielleicht eigentlich cool sein könnten, wo dann vielleicht nachträglich Pay-to-Win-Mechaniken eingeführt wurden, oder eben jetzt, ne, die aktuelle Diskussion ist ja Diablo Immortal,
ja,
wo ich auch viele Diskussionen darüber gesehen habe, wo man ein großes Thema aufmachen könnte und sagen könnte, Diablo Immortal, wenn das Ding nicht Diablo Immortal heißen würde, sondern einfach nur Höllenspiel fürs Handy, wo man Geld reinstecken kann, wäre der Aufschrei dann so groß gewesen? Weil was vielleicht ganz viele Leute aus dem Westen ja gar nicht wissen, dass, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen zu wollen mit solchen Aussagen, aber gerade im östlichen Bereich, also im chinesischen, im asiatischen Bereich, sind ja Handyspiele nochmal was ganz anderes als bei uns. Da haben die Leute das auch so, dass sie sich zum Teil auf ein so ein Handyspiel festlegen oder auf ein generell so ein Spiel und da einfach Kohle reinballern und da wirklich nicht alle ihre Finanzen, aber all ihre Zeit und viele ihrer Finanzen reinballern, weil sie eben nicht sagen, ja, ich spiele mal das Spiel, ich spiele mal das Spiel, ne, heute spiele ich an meiner Stelle Overwatch, morgen spiele ich Apex, oh ja, mal ein bisschen CSGO, da mal ein bisschen Valorant, sondern da wird sich ein Spiel gesucht und da wird dann drauf committed. Und da ist es dann auch okay, wenn man sich irgendwie ja mit Geld voranbringt, weil man eben all sein Leben in der Komplettheit in dieses Spiel investieren will, also ja. Zeit und Geld. Und wenn das eben nicht Diablo gehießen hätte und die Leute gesagt haben, ja, aber Diablo ist eine geliebte Reihe, die gibt's seit, weiß ich nicht wie viel, tausend Jahren, ja, und jetzt kommen die um die Ecke und machen mein Lieblingsspiel kaputt mit so Mechaniken. Ich verstehe, weißt du, was ich meine? Ich verstehe die Trauer dahinter zu sagen, da ist so eine Marke, die kaputt gemacht wird. Wenn das nicht so wäre, wäre der Aufschrei dann so groß?
Ich glaube nicht. Denn es gibt ja Haufen andere Games, die eben diese Modelle fahren. Wie hast du gesagt, Höllenfeuer mit Pay-to-Win-Option?
Naja, also in die Hölle reinsteigen, Leute kaputt-Klopp-Spiel.
Ja, sowas, nenn es wie du willst. Also das Letzte, an das ich mich erinnere, dass ich tatsächlich aktiv gespielt habe und ein Pay-to-Win-Modell war, das habe ich aber auch ein bisschen später erst gecheckt, war Pokémon Unite. Ich fand es ein wirklich tolles Game oder finde es immer noch sogar. Ist so eine Art MOBA für in kleiner, knapper, kürzer und simpler. Und mit Pokémon natürlich, das ist ja eh schon mal ein Aufhänger. Und da habe ich erst super spät gecheckt, wie kann es denn sein, dass alle so viel besser sind und ich nicht in den Highest Rank bekomme so schnell. Und auch da kann man Items dann kaufen, eben für echt Geld. Und dann war der ganze Reiz, der ganze Charme für mich persönlich so ein bisschen ja abgeflacht. Ich habe da gedacht, okay, man kann es dann nochmal spielen, für just for fun, aber man darf das nicht grinden und man wird nie auf den Highscore kommen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, der relevant ist bei Pay-to-Win-Games, die Sichtweise auf die Dinge. Wenn du nur spielst, um Spaß zu haben mit deinen Kumpels oder so und ihr euch alle einigt oder sowas, wir machen kein Pay-to-Win oder vielleicht nur ein kleines Item, was besser aussieht oder sowas in der Art, dann okay. Aber wenn du wirklich grinden willst, wie du gerade gesagt hast, auf dem asiatischen Markt, dich auf ein Game festlegst und dann irgendwie den Highscore knacken willst, dann musst du ja eigentlich schon bezahlen, weil wenn du es nicht machst, ein anderer macht's und der wird dann immer über dir sein. Also so ein bisschen ja die Ansichtssache der ganzen Geschichte. Was für Pay-to-Win sprechen kann, die einzige Sache, die mir einfällt, ne, weil das auch ein bisschen die Frage gerade war, ist, wenn du ein echt schlechter Spieler bist und dir Vorteile erkaufen musst. Das ist so die einzige Halt, den du hast als schlechter Spieler, ne,
um aber ranzukommen. Aber auch nur auf der persönlichen Ebene. Wenn man ja, absolut, dann, wie gesagt, von außen wieder sagt, warum ist die Person besser als ich, weil sie mehr Geld hat, ja, irgendwie hat ja mit dem Spiel an sich nichts zu tun. Ja. Ich muss gerade noch so denken an so diese typischen, vielleicht machen wir kurz einen Ausflug darin noch und wir bleiben noch ein bisschen im vor allem östlichen Bereich, an diese ganzen Gacha-Games. Jetzt habe ich vorhin schon, als wir uns privat drüber unterhalten haben, festgestellt, dass du ja nicht wusstest, was ein Gacha-Game ist.
Und
vielleicht wissen das Leute da draußen nicht. Gacha kommt ursprünglich manchmal mit CH geschrieben, manchmal auch mit SH geschrieben, von diesen Gashapons, also diese Automaten, die man unter anderem in Japan kennt. Das sieht aus wie so ein Kaugummi-Automat. Da steckst du quasi ein Münzgeld rein, dann drehst du an so einem Hebel und dann fällt unten so eine Kugel raus. Und da ist dann irgendein Figürchen drin, ja, eine Sammelfigur. Die gibt's natürlich auch aus verschiedenen Franchises. Also da gibt's dann von verschiedensten Animes. Was da gibt's dann natürlich auch mit Pokémon. Was da gibt's was mit Digimon, hast du nicht gesehen. Und du weißt zwar nie, was du rauskriegst. Natürlich kannst du reingucken bei manchen, weil die halt eine Plastikscheibe haben, aber du weißt ja nicht, was ganz unten liegt. Das heißt, du steckst da irgendwie eine 100-Yen-Münze rein oder was auch immer, drehst an diesem Ding, kriegst eine Kugel raus und musst hoffen, dass deine Lieblingsfigur bei rauskommt. Und klar, damit kannst du da nicht spielen, sondern die sind da nur fürs Sammeln. Aber genau dieses Prinzip haben eben Spiele wie zum Beispiel ein Summoner's War unter anderem. Ja. Ein Summoner's War, ein Spiel, mit dem ich selber auch schon mal eine Koop hatte. Und wir haben das damals so gemacht bei Dr. Freud, dass wir gesagt haben, okay, das ist ein Spiel, das kann man free-to-play spielen. Ja, man kann ja auch einfach summonen, wie man quasi, also du kriegst ja, wenn du Progress machst im Spiel, kriegst du auch immer mal wieder irgendwo so eine Rolle in die Hand gedrückt, um ein Monster zu beschwören. Aber du könntest theoretisch auch für echt Geld diese Summons kaufen. Und natürlich ist es ja statistisch gesehen so, je öfter du summonst, umso eher hast du die Chance, irgendwann so ein 5-Sterne oder so ein richtig gutes Vieh zu ziehen. Und wir haben dann geguckt, okay, wie weit kann man eigentlich als Free-to-Play-Spieler kommen? Ich war der Free-to-Play-Spieler. Und wie weit kann man kommen, wenn man Kohle reinsteckt. Mhm. Und lustigerweise war es bei uns sogar so, dass mein Progress am Anfang der höchste war, zumindest anfangs noch, weil ich aber auch einfach mehr gegrindet habe. Also ich habe mehr Zeit investiert und war der erste von uns, der zum Beispiel das Level 50, ich glaube, das ist das Max-Level, was man als Spielerlevel haben kann, erreichen kann. Ich hatte aber auch am Anfang ein paar Lucky Pulls. Also ich habe halt irgendwie direkt am Anfang ein so ein Vieh gekriegt, womit man halt so die Standard-Dungeons machen kann. Und ich habe am richtigen Wochenende gegrindet, als in der Rotation das Ding drin war, was man für irgendeinen speziellen Dungeon braucht, wo man dann die Runen farmt, mit denen man seine Viecher aufleveln kann. Hast du nicht gesehen. Aber auch da, ich war dann bei den Weltmeisterschaften in Seoul, in Südkorea. Und von all den Leuten, die da waren, also die besten Spieler und Spielerinnen in Summoners War, war genau ein einziger dabei, der Free-to-Play war.
Ehrlich?
Der ist dann, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden.
Okay, das ist eben schon mal beachtlich, ne, weil der Bring Progress oder den Prozess auch, den du gerade besprochen hast, der ist ja nicht der Standard. Also das ist ja schon eher die Ausnahme. Denn in der Regel hast du immer mit Pay-to-Win, also wenn du Geld in die Hand nimmst, Vorteile. Das gleiche Beispiel mit den Maschinen da, von denen du gerade gesprochen hast, ist ja auch bei FIFA beispielsweise. Da kenne ich persönlich auch viele, auch Pro-Spieler von früher, von anderen Teams und Organisationen, die dabei waren, die müssten ja reinpayen, weil die anderen sonst die besseren Spieler haben. Und das ist echt übel eigentlich, finde ich. Also meine persönliche Meinung nach, ne. Also ich weiß nicht, was man dem da abgewinnen kann. Wie gesagt, entweder du bist ein schlechter Spieler und kannst dann damit dein Ego pushen. Für mich persönlich ist es ehrlich gesagt so ein bisschen wie Cheating. Weil letzten Endes dein Nachteil, den du hast, aufgrund dessen, dass deine Fähigkeiten nicht reichen, gleichst du damit aus, dass du reinbezahlst. Ich weiß nicht, ich persönlich würde mich da gar nicht besser als besserer Spieler dann nachher empfinden, weil das ist so nicht aus meiner eigenen Kraft, nicht aus meiner eigenen Hand entstanden. Und deswegen bin ich da eher ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Max, vielleicht sollen wir aber nochmal auf die andere Seite blicken. Wir haben jetzt die Spielersicht so ein bisschen und auch das, wie es bei uns ankommt. Aber was ist denn der Gedanke und warum gibt's das überhaupt? Eben so ein bisschen aus der Sicht auch der Entwicklerstudios, denn die werden sich was dabei gedacht haben, ne? Denn so ein Pay-to-Win-Modell kommt ja nicht von ungefähr.
Es ist ja meistens so, dass du Spiele, wo du noch zusätzlich Kohle reinballern kannst, sind ja in den meisten Fällen Free-to-Play-Spiele, ne? Ja. Und da hast du es schon gesagt. Ich meine, so ein Free-to-Play-Spiel, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, okay, da hat irgendjemand ein riesengroßes Spiel produziert und kriegt technically keine Kohle dafür wieder, weil ich meine, ich kann mir das einfach runterladen und dann spiele ich das und das war's dann. Und ja, da muss natürlich immer geguckt werden, okay, wie kann sowas refinanziert werden? Und sowas geht auf verschiedene Arten und Weisen, unter anderem natürlich ein System, was über die Jahre immer beliebter geworden ist, unter anderem natürlich auch durch EA sehr groß geworden ist, durch Overwatch sehr groß geworden ist, ist das Lootboxen-System, wo man sich dann eben Sachen kaufen kann. Wobei man ja hier jetzt sagen muss, die Lootboxen, die man zum Beispiel in Overwatch kriegt und die Lootboxen, die man auch in Spielen wie Apex kriegt und auch in Counter-Strike, das sind ja alles Boxen, wo man eigentlich nur Skins oder mal irgendwie eine Voiceline kriegt oder mal in Apex sind dann so Banner-Frames, womit du quasi dein Profil aufpimpen kannst.
Also visuelle Updates, die eigentlich keinen Vorteil bringen.
Das ist die Frage, weil hier könnte man jetzt wieder diskutieren. Es gibt unter anderem bei Apex ewig viele Guides, wo sie mal sagen, es gibt sogenannte Pay-to-Win-Skins, die zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Apex bleiben, einfach ein bisschen schmaler sind. Also du hast dann so das Waffenmodell, was ja deinen Bildschirm einnimmt. Und in so einem First-Person-Shooter ist es ja besonders wichtig, möglichst viel vom Bildschirm zu sehen, ja, um nicht irgendwie einen Gegner zu verdecken, der sich hinter einem Busch versteckt zusätzlich noch. Und wenn du dann einen Waffenskin hast, der schmaler ist, oder einen Waffenskin hast, wo das Crosshair vielleicht ein bisschen gerader ist oder weniger von deinem Bildschirm einnimmt, das gibt dir natürlich schon einen Vorteil. Jetzt ist dieser Vorteil natürlich aber so minimal, dass ich mir denke, ich verstehe schon, wenn Leute sagen, ey, ich spiele das, um zu min-maxen, um zu optimieren. Aber also ich glaube nicht, dass das am Ende den Unterschied zwischen...
Das ist kein klassisches
Pay-to-Win. Klar ist das irgendwo, das gibt dir einen Vorteil, aber der ist so minimal. Also die Situation so oft, die du vielleicht den Gegner nicht gesehen hast, weil an deiner Waffe an der Seite noch, weiß ich nicht, ein Flügel dran ist oder sowas.
Ja, ja.
Der aber bei einem anderen Skin nicht dran ist.
Das ist nicht der Fall. Also das ist ja kein klassisches Pay-to-Win. Also das gibt's ja auch in CSGO, da komme ich ja auch her, ursprünglich super lang gespielt. Da gibt's Skins, die kannst du kaufen und auch sogar in dem Falle, aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, wieder verkaufen mit einem eigenen Marktsystem und so weiter. Aber das ist ja kein klassisches Pay-to-Win im Endeffekt. Das ist nur so ein visuelles Update, was das Game nicht beeinflusst.
Ja, Skin equals Skill, ne? Also
ja, ich meine,
wenn du so eine Dragonlore AWP hast,
ja, aber glaub mir,
mit der auch dann schon besser.
Nee, auch mit der verschieße ich. Glaub's mir, das ist mehr so.
Es hast sei du eine Dragonlore AWP?
Sag's bitte keinem, ich fühle mich schon schlecht, ne? Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Aber das ist eine lange Geschichte. So gesehen, es macht vielleicht so ein Placebo aus. Ja, das kann mal sein, aber das ist ja kein klassisches Pay-to-Win. Also du hast zwar ein paar nett aussehendere Skins oder vielleicht so ein kleines Haustierchen oder einen neuen Kurier, wenn wir an Dota denken oder sowas. Ne? Also das gibt's alles, aber dir so richtige Vorteile erschaffen, wie in Games Battlefront, das war ja der absolute Aufschrei und so. Das war nochmal eine andere Geschichte. Aber lass uns nochmal einmal ganz kurz bei der Sache bleiben. Wir haben es angeschnitten. Aus der Sicht der eben Entwicklerstudios. Die zahlen ja eine Heidenkohle, um ein Game auf den Markt zu bringen. Also, nennen es da gibt's ganz viele, die wir rausbekommen haben, die Free-to-Play sind. Zuletzt Valorant, da erinnere ich mich dran. Da gibt's kein Pay-to-Win. Da gibt's nur diesen Skin-Market, wie du ihn gerade beschrieben hast. Aber es gibt oder wie auch in Overwatch, da gibt's glaube ich auch kein Pay-to-Win in dem Sinne, sondern nur Skins.
Wobei du ja sagen musst, Overwatch ist ja nicht Free-to-Play. Genauso, das ist das Problem mit Battlefront gewesen. Overwatch ist an sich auch nicht Pay-to-Play, sondern Overwatch ist kauf dein Spiel. Und dann hast du aber dafür auch ein fertiges Spiel bekommen. Und dann denke ich mir auch, ne, also das ist ja das Ding. Ich denke mir so, ein Spiel wie Apex zum Beispiel ist ein Spiel, dafür hätte ich auch Geld ausgegeben, um mir das einmal zu kaufen, um dann den Multiplayer spielen zu können, weil ich habe ein gutes, fertiges Spiel bekommen, was dazu auch noch ein Live-Service-Update kriegt, ne? Das ist ja, also, dieses Spiel wird ja seit 3 Jahren regelmäßig mit Content beliefert. Darüber haben wir letztes Mal schon geredet. Und dafür hätte ich auch gerne einmal Geld ausgegeben. Aber
das ist die Frage, auch wie bei Max. Overwatch. Das ist ja die Frage. Du sagst, du würdest gern Geld dafür ausgeben. Aber viele, und das ist so ein bisschen die Frage auch an euch, gerne ein bisschen Feedback an uns, würdet ihr lieber, sagen wir mal, 120 Euro ausgeben, Kaufpreis für ein neues, für neues Geld. Guck mal, wenn du jetzt dir ein neues für 60 Euro kaufst, noch mit den DLCs, vielleicht noch 2 Skin-Pakete dazu, bist du auf demselben Preis. Würdest du lieber so viel Geld ausgeben für ein neues Game? Oder sagen wir 80 Euro, ist auch egal. Also einen guten Preis halt ausgeben und dann alles dabei haben oder auch die Updates mitbekommen, solange eben der Live-Service dabei ist. Oder sagst du, hey, lieber Free-to-Play und ich probiere es aus. Und wenn es mir gefällt und ich es so gut finde, dann unterstütze ich das auch gerne, indem ich was bezahle. Und dann spaltet sich nochmal der Weg, eben Pay-to-Win oder einfach nur Pay-to-geileres Skin. Und das ist so ein bisschen die Frage, finde ich.
Das habe ich zum Beispiel, wie gesagt, bei Overwatch. Jetzt muss ich dazu sagen, ich musste mir das Spiel damals nicht kaufen. Ich habe es bekommen, ne? Aber ich hätte es mir auch gekauft, weil es mich einfach interessiert hat. Und bei mir war der Gedanke, warum ich mir Lootboxen gekauft habe, natürlich, weil ich die coolen Skins haben will. Ich bin einfach ein Idiot und will die haben. Andererseits habe ich mir aber immer gedacht, ich spiele dieses Spiel ja dann jetzt auch seit 6 Jahren. Mhm. Und ich habe es technically einmal gekauft oder in dem Fall eben nicht und werde aber auch, wenn auch sehr dürftig, aber wurde seit 6 Jahren mit Content beliefert und hatte vor allem auch die 6 Jahre in Anführungszeichen Spaß. So, denke mir, da kann ich auch über die Jahre auch nochmal irgendwie 1-2 Geld rein investieren. So als Dankeschön, um zu zeigen, so, jo, danke, ich spiele dieses Spiel immer noch. Weil ich habe in diesem Spiel einfach über 3000 Stunden mittlerweile. Und wenn ich für 3000 Stunden damals, was hat Overwatch damals gekostet? 60 Euro. Wenn ich 60 Euro bezahle und dafür 3000 Stunden Unterhaltung kriege, kann ich auch danach nochmal irgendwie 50 Euro in eine Lootbox investieren. Genauso bei Apex. Und was mir da gerade eingefallen ist, als du das gesagt hast, würde ich lieber ein fertiges Spiel kaufen oder nehme ich lieber ein Free-to-Play-Spiel? Das Problem ist, ich könnte ja sagen, ey, wenn ich weiß, ich krieg ein Spiel für die 60 Euro und ich krieg dann über Jahre sogar noch Live-Service, würde ich natürlich auch von Anfang an Geld dafür bezahlen. Das Problem ist, wie safe ist das, dass du Live-Service wie ein Spiel kriegst? Ja. Wie safe ist, dass das Spiel in 3 Jahren überhaupt noch existiert und der Publisher oder das Entwicklerstudio nicht sagt, ah, kacke, läuft nicht. Ja, sorry, wir schalten jetzt die Server ab. Na, und dann ist es natürlich safer zu sagen, nö, ich spiele jetzt Apex, das ist Free-to-Play. So, dann muss ich theoretisch keine Kohle ausgeben. Und wenn das Spiel dann irgendwann sterben sollte, dann habe ich höchstens Zeit rein investiert. Aber ich habe kein finanzielles Commitment gehabt, ne? Und kommen aus der Nummer quasi null raus.
Und kein Gamble, weil, also wenn ich mich zurückerinnere, damals, ne, da hat man die Spiele gekauft anhand der Verpackung. Ich rede jetzt von Super Nintendo oder ähnlichem, ne? Anhand der Verpackung oder was hinten drauf war, also 1-2 Ausschnitte von Ingame waren dabei, okay, sieht gut aus, muss gut sein. Kaufst du, und dann ist die Frage, entweder ein Megagame oder ein absoluter Mist. Und das hast du ja hier auch. Wer weiß, wenn du für 120 Euro dir ein neues Spiel XY kaufst, selbst wenn der Support da ist, es kann ja sein, dass es gar nicht dein Ding ist und es dir überhaupt nicht gefällt. Klar, man könnte ein paar Ingame-Dinge angucken, aber trotzdem, so ein Game spielt sich und fühlt sich nochmal anders an, als es dann am Ende ist. Siehe Apex als Beispiel. Ich wollte noch ganz kurz ein paar Dinge aufführen, weil wir haben ja über Free-to-Play-Games und so weiter gesprochen und dass die Entwicklerstudios da echt auch Kohle in die Hand nehmen müssen. Nur um so ein bisschen mal so grob einen Einblick zu geben oder einen Überblick, auch für alle, die sich gar keine Vorstellung haben, was kostet denn sowas? Ein AAA-Game ist so ungefähr bei 100 Millionen Produktionskosten für die ganzen
Ausgaben,
Leute.
Ja, genau.
Ja, die Leute, die da bezahlt werden müssen, die Programmer, die Designer, ja, alles, die Storyentwickler und
Marketing.
So weiter. Marketing sowieso. GTA 5, 250 Millionen. Destiny, 500 Millionen, eine halbe Milliarden. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist das teuerste Spiel der Welt, an der Stelle mal erwähnt, also von den Produktionskosten her. Und all diese Sachen müssen sich refinanzieren. Und das ist eben auch so ein bisschen der Punkt, wo man vielleicht sagen könnte, ich persönlich sehe das nicht so, Aber das legitimiert so ein Pay-to-Win-Modell. Also eben, dass man jetzt Haufen goldene Packs für FIFA kaufen muss. Dass man, weiß ich nicht, in anderen Games, da kommen wir gleich zu sprechen, auf Card-Games, nochmal ein bisschen investiert, um noch bessere Karten zu haben, um den nächsten zu besiegen und so weiter. Und das ist vielleicht so einer der Punkte. Aber genauso kann man sagen, hey, mach's Free-to-Play. Und wenn die Leute es wirklich lieben, dann sind die gewollt oder gewillt, eben Geld in die Hand zu nehmen für Skins, weil die sagen, wie du, ich habe so viel Zeit investiert, ich habe so viel Unterhaltung bekommen, das ist mein Leben vielleicht für den einen oder anderen oder zumindest mein Hobby. Und Hobby kann ja alles sein. Vom Musik machen, da musst du auch Geld in die Hand nehmen fürs Instrument. Vom ja, Fußball spielen, ne? Und das ist ja dann auch ein Hobby, so sehe ich das zumindest. Und dann bin ich auch gewillt zu sagen, okay, ich gehe ein bisschen Geld in die Hand und zahle was rein und dann passt's. Aber unterm Strich, Pay to Win, das ist irgendwie so. Da kommt mein Ego nicht drauf klar, weißt du, sag ich dir ehrlich. Auch wenn die Studios wieder Geld brauchen.
Wieso? Bist du etwa neidisch auf die Leute, die so viel Geld haben und sich alles kaufen? Ist das etwa das Problem mit Pay to Win? Sind es nicht die Entwickler? Es the kids are wrong? Ist es das? Ist es der Neid?
Ist eher das Mitleid mit den Spielern, die meinen, sie müssen Geld in die Hand nehmen, um besser zu sein als ich. Denn ich bin so ein Typ und wenn ich da jetzt 3000 Stunden mehr grinden muss, ich schaff's auch ohne zu zahlen. Ja gut, also wenn ich denn so ein Pay-to-Win-Ding machen wollen würde. Also ich find's schwierig, aber ich verstehe auch die Seite die Sicht der Entwicklerstudios, die sagen, wir müssen irgendwie die Kohle wieder reinbekommen. Und so ein Free-to-Play mit nur Skins, die nicht Pay-to-Win sind, einfach nur so Pay für Design, das ist so ein Gamble. Ne? Wenn das Game nicht gut ankommt und keiner investieren will, dann kann es sein, dass du eine riesen Miese machst. Andererseits ist es ja auch so, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, wie du richtig sagtest, Max, dass Leute auch nicht mehr so sehr gewollt oder gewillt sind, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um ein Game zu kaufen, wo sie nicht nachher wissen, oh, gefällt mir das, werde ich das lange spielen? Bei mir war das zuletzt mit New World. Ich habe sehr gern gespielt, am Anfang auch investiert. Das hat ja Geld gekostet, das war ja so ein Ding. Hast du mitbekommen, New World von Amazon. Gezockt, war super. Und dann ziemlich schnell war der Hype weg. Die haben ein paar Mal mit dem Money-System da was versammelt auf den Servern und so weiter. Und auf einmal hat es keiner mehr gespielt und that's it. Und da dachtest du ja auch so, also soll ich doch mal ein Game kaufen das nächste Mal oder lieber dann doch Free-to-Play anzocken, gucken, gefällt's? Ja, nein. Und dann gegebenenfalls investieren oder nicht. Ich finde es sehr, sehr schwierig für beide Seiten.
Das ist eh so ein Ding, da könnte man jetzt noch eine andere Folge zu machen, weil das ja so ein kulturelles Phänomen ist, dass Dinge umsonst sein müssen. Ich denke jetzt einen Schritt weiter in eine andere Richtung, ich denke zum Beispiel an YouTube-Content, wo ja früher auch das Problem war, wenn Leute YouTube-Partner geworden sind oder Werbung geschaltet haben, ging es auf einmal darum, so, hey, du musst, du Kommerzschwein, ich meine gerne, aber die Leute brauchen ja auch Zeit, um so ein YouTube-Video zu erstellen, ne? Das kostet Zeit, also ist doch absolut klar, dass die Leute auch ein bisschen Kohle damit verdienen wollen. Warum gönnt man den Leuten das in dem Moment nicht? Bei Spielen ist es eben auch so, dass man eben durch Free-to-Play mittlerweile gewohnt ist, okay, ich kann ein Spiel umsonst kriegen. Andererseits dann sich aufregt, wenn Werbung irgendwo vorkommt. Ganz großes Thema sind zum Beispiel immer Handy-Games, wo die Leute auf der einen Seite, meckern immer alle Leute rum, so, ja, Handy-Games sind alle voll kacke und das ist alles Pay-to-Win und das ist alles mit Werbung zugeklustert und auf der anderen Seite will aber gefühlt niemand für ein Handygame Geld ausgeben. Ich mir denke, aber also wie wir schon gesagt haben, wo sollen denn diese Spiele herkommen? Wer soll denn das machen? Sollen die da jetzt alle für einen Apfel und ein Ei, beziehungsweise nicht mal für einen Apfel, für Luft und Liebe Spiele entwickeln? Also irgendwie muss es doch bezahlt werden und wenn eben niemand mehr, also ich sehe beide in der Verantwortung. Ich sehe natürlich auf der einen Seite sehe ich greedy Entwickler, die Kohle haben wollen. Auf der anderen Seite sehe ich auf der anderen Seite sehe ich Leute, die kein Geld mehr ausgeben wollen für Spiele, weil sie gewohnt sind, alles umsonst zu kriegen. Und gerade bei Mobile Games, wie gesagt, das ist so, und das hatten wir auch bei Dr. Freud immer so als Mission zu sagen, es gibt gute Mobile Games, für die man auch gern mal Geld ausgeben kann. Also zum Beispiel, um jetzt mal kurz ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die The Room-Reihe.
Noch nie gehört,
so ein Android-iPhone ist ein, gibt es vier Spiele, glaube ich, mittlerweile von, das ist so ein Rätselspiel. Wo man quasi immer so eine Box hat und dann, es wird ganz abstrus am Ende. Und die kosten irgendwie 5 € oder sowas. Und du bist aber auch schon so ein paar Stunden damit beschäftigt. Also ich habe immer so die Regel, für jeden Euro, den ich ausgebe und ich dafür eine Spielstunde zurückkriege, hat sich das für mich rentiert. So. Und das sind gute Spiele. Guter Soundtrack, gute Story nebenbei, gute Rätsel. Und dafür kann man Geld ausgeben. So. Und 5 € ist jetzt vor allem technically, wenn man überlegt, dass ein Spiel früher wirklich irgendwie so 60 Mark gekostet hat oder 100 Mark, ist das ja nicht viel.
Es ist so eine Schere, die auseinandergeht. Ne? Zum einen die Spieler, die alles Free-to-Play wollen am Anfang, die Entwicklerstudios, die gucken müssen, wie refinanzieren wir das Ganze. Und man geht so auseinander so ein bisschen mit dem Ganzen. Und da die Mitte zu finden, ist meistens ganz, ganz schwierig. Und deswegen war ja auch eingangs die Frage, was spricht für Pay-to-Win? Oder Wie kann man das legitimieren oder zumindest irgendwie in gewisser Weise befürworten? Vorteile eines Pay-to-Wins-Modells sehe ich eigentlich, ich persönlich, nur für Spieler, die zu schlecht sind oder nicht genügend Zeit haben, vielleicht auch so viel Zeit zu investieren, um dann voranzukommen. Das sehe ich als einzige. Wenn du da noch was hast, Max, gerne. Nachteile, ey, ganz ehrlich, es gibt auch so viele Kids, die mit Kreditkarten von Eltern rumhantieren und so weiter. Siehe Fortnite und Co. Da war es jetzt nicht um die Pay-to-Win, aber eben Skins und Co. Ey, da teilweise Leute, die sich in den Ruin treiben, weil die einfach, weiß nicht, ob süchtig das richtige Wort ist, aber die einfach meinen, sie müssen sich vergleichen da und einfach den Ausstieg, den Abschluss nicht finden. Ich kenne selbst Leute, die haben so viel Geld investiert, sei es dann jetzt in Skins oder eben auch in den Process, den du da machst, mit Pay-to-Win, wo ich denke, boah, schwierig. Also, wenn du mit Pay-to-Win es wieder refinanzierst, sei es, du bist also jetzt ein Influencer, der, weiß ich, einen riesengroßen Kanal hat, mit FIFA beispielsweise, der eben auch nach außen hin damit Geld verdient und dann die guten Packs kaufen muss, die guten Spiele haben muss, in Anführungszeichen muss, dann kann ich es vielleicht noch für den Content, genau, verstehen, weil er sich damit refinanziert. Okay, vielleicht. Alles andere ist echt super schwierig, finde ich.
Aber das ist ja eh dieses, also ich habe zum Beispiel selber nie verstanden, warum Leute sich so Lootbox-Unpack-Videos angucken. Aber es ist anscheinend der Thrill, den man, wenn man so eine Lootbox aufmacht, ich meine, da passiert ja was in deinem Körper psychologisch und auch rein auf Körperebene passiert ja was, wenn du so eine Box aufmachst. Und das anscheinend zu einem gewissen Extent passiert eben auch bei Leuten, die das einfach nur schauen. Und dementsprechend ist ja selbst Lootboxen aufmachen schon eine Form von Content.
Und eine Form kann von natürlich Gambling ganz, auch, ganz, nebenbei merkt.
Kann natürlich dann auch wieder, wenn man jetzt an diesen ganzen Thematen und CSGO-Skin-Gambling-Schissel denkt, das auch nochmal, falls ihr euch da, also da könnt ihr euch, wenn ihr Langeweile habt, mal reinlesen. Skandal von vor, weiß ich nicht, vier Jahren, glaube ich. Ja. Aber das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, wenn da Glücksspiel mit reinkommt. Deswegen ja auch unter anderem Verordnungen in der EU, dass Lootboxen zum Teil verboten wurden, weil eben Glücksspiel und süchtig machende Substanzen, würde ich gerade sagen, süchtig machende Mechaniken.
Ja.
Aber um zurückzukommen zu dem einen Wort, was du gesagt hast, du hast nämlich Progress gesagt. Und es gibt ja sowohl Pay-to-Win als auch Pay-to-Progress. Und da muss man auf der einen Seite unterscheiden, auf der anderen Seite finde ich nicht, weil, um das vielleicht zu erklären, Pay-to-Win ist wirklich, wenn man es jetzt mal ganz stumpf runterbricht, dieses, ich kaufe mir dediziert irgendein Item oder irgendeine Mechanik oder irgendwas in dem Spiel, was mich automatisch besser macht als jemand anderen. Ein Pay-to-Progress ist theoretisch mit dem gleichen Endziel besser zu sein als jemand anders, aber auf eine andere Art und Weise. Pay-to-Progress ist quasi sowas wie, ich kaufe mir einen XP-Booster in einem Spiel. Also ja. Wenn es zum Beispiel darum geht, je höher dein Level ist, umso mehr Hitpoints hast du oder umso mehr MP hast du in einem Spiel und kannst halt mehr Spells casten und überlebst mehr Schaden. Und du kaufst dir dann einen Booster, der dir für jeden besiegten Enemy doppelt so viel XP gibt. Dann kaufst du dir ja technically nicht wirklich mehr Hitpoints, sondern du musst ja immer noch Zeit investieren, um stärker zu werden. Du musst aber natürlich weniger Zeit investieren als jemand, der Free-to-Play spielt. Andererseits ist ein Pay-to-Progress für jemanden, der nicht bezahlt, schneller aufholbar als ein Pay-to-Win. Weil ein Pay-to-Win ist, du kaufst dir vielleicht Items, die du so gar nicht obtainen kannst, ja, als Spieler, der nicht bezahlt. Pay-to-Progress ist einfach nur, ich komme am gleichen Ort an wie jemand, der Free-to-Play spielt, aber ein bisschen schneller.
Ja, und das ist vielleicht dann für diejenigen relevant, die nicht so viel Zeit haben zum Zocken. Ich denke da an den 9-to-5-Arbeiten, Menschen, der abends 2-3 Stunden investieren will, vielleicht auch die Kohle hat und sagt, ja komm, ja, die 5 € oder was auch immer, die Zahlen, die gebe ich mir jetzt, die gönne ich mir jetzt, ist mein Hobby. Dann okay, vielleicht, ne? Aber sonst echt schwierig. Max, du hast gerade über die Pay-to-Progress und Pay-to-Win gesprochen und wir hatten vorab, bevor wir die Podcast-Aufzeichnung gestartet haben, eben über Asmon geredet und der hat ja diesen Clip gehabt mit dem neuen Diablo Immortal. Vielleicht kannst du das nochmal aufdröseln und würdest du sagen, dass das, was er gemacht hat, dann Pay-to-Win oder Pay-to-Progress war in dem Clip? Vielleicht erklärst du auch nochmal kurz, was du mir vorhin erzählt hast.
Vielleicht können wir das zusammen rausfinden. Für die, die es nicht mitbekommen haben, einer der Clips, die jetzt die Woche zumindest zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme durchs Internet gingen und einer der Clips, wie gesagt, den sich alle, die sich dafür interessiert haben, angeguckt haben zum Thema Diablo Immortal, wo man quasi direkt auch auf den Zug aufspringen kann und sagen kann, boah, ja, okay, das ist ja wirklich ein Scheiß-Game. Ihr müsst euch das so vorstellen, in Diablo Immortal und auch in Diablo gibt's ja sogenannte Rifts, die kann man runnen, ja, man macht dann einen Rift-Run und das ist quasi so eine ganz simpel runtergebrochen, so eine Art Dungeon, da rennt man durch und am Ende kriegt man coolen Loot. Jetzt ist es bei Diablo Immortal so, dass man entweder diesen Rift-Run Free-to-Play macht, also man macht den einfach, oder man kann sogenannte, ich glaube, Crests heißen die, einsetzen, bis zu 3 Stück. Die kosten alle Geld, die kann man sich mit Geld kaufen. Und je mehr Crests man einsetzt am Anfang, um dieses Portal zum Rift zu öffnen, umso besseren Loot kriegt man. Und der Clip von Asmongold, bekannter WoW-Streamer unter anderem, also einer der größten Streamer, die es so gibt eigentlich, sieht so aus, dass er quasi anfängt, er ist im Menü, er setzt drei Crests ein, er macht diesen Run, Cut zu dem Zeitpunkt, wo er den Boss legt, wo das Rift beendet ist, und es droppen ewig viele orange Items. Und orange Items in Diablo ist quasi so mit die höchste Seltenheitsstufe, und der ganze Bildschirm ist voll mit orangen Items, mit super Legendary Items. Cut zurück ins Menü, er ist wieder im Rift-Menü, diesmal ohne Crests, er macht das Portal auf, nächster Cut, er belegt den Boss, und es droppt halt keine Chests, und es droppen irgendwie so die absoluten Pille-Palle-Items. Also der Vergleich zwischen wie viel legendäre Items, was ja wirklich das ist, was dir eigentlich, was du kriegen solltest, wenn du was total Krasses gemacht hast, ja. Wenn du irgendwie lange gegrindet hast, die eigentlich eine ziemlich niedrige Drop-Chance haben in normalen Diablo-Titeln, wo du zum Teil mehrere Rifts grinden musst, um vielleicht exakt das Item zu kriegen, was in dein Set reinkommt. Oder was genau die Stats hat, die du haben willst. Im Vergleich zu, okay, ich gebe gar kein Geld aus und ich krieg halt wirklich nicht mal ein legendäres Item, sondern wirklich nur den absoluten Müll hinterhergeworfen. Das im direkten Vergleich zu sehen, tut natürlich weh, besonders wenn man bedenkt, dass dieser Rift Run, dieses eine Rift, was er gemacht hat, wovon man ja, wenn es geht, eigentlich mehrere hintereinander machen will, um eben zu grinden, $20 kostet.
Also pro Rift, nicht insgesamt. Also pro, bevor ja, du reingehst in das Portal.
20, das ist wie in einen Freizeitpark gehen so, und für einmal Achterbahnfahrt irgendwie einen Zehner auf den Tisch legen.
Ja, aber du hast die Wahl zwischen der guten und der schlechten Achterbahn dann am Ende, ne? So, sozusagen so ein bisschen. Also das ist schon echt
bei der
crazy.
Einen kriegst du eine Kotztüte dazu und bei der anderen nicht, oder was?
Ja, bei der anderen kriegst du noch wirst noch gesichert, bei der anderen kannst du frei fallen. Also es ist natürlich schon eine krasse Diskrepanz, die sich da auftut, weswegen ja jetzt auch das Game so ein bisschen, ich will nicht sagen Verruf ist, aber zumindest als Pay-to-Win eben auch deklariert wird. Ich finde es schwierig, Max. Ob das jetzt so ein Pay-to-Win oder Pay-to-Progress ist, ja gut, man kauft am Anfang was und hat dann besseren Progress, also ist auch am Ende fast wurscht. Du zahlst Geld, um eben ja mehr Erfolg zu haben als andere. Vielleicht noch ein Ding, was ich mittendrin reinwerfen wollte, allgemein gesprochen auf diese Pay-to-Win-Geschichten. Ich hatte vorhin das FIFA-Beispiel oft gesprochen. Und wir haben ja auch gesagt, ja, die Leute zahlen. Also ich persönlich hätte nie gezahlt. Du wahrscheinlich auch eher selten, es sei denn, wir lieben ein Game, haben wir gesagt. Also statistisch gesehen, vielleicht wollte ich mal kurz aufrufen, gerade jetzt für FIFA in dem Fall.
Die Wale.
Ja, pass auf, 45%, also 45,17% haben nichts gezahlt in FIFA. Alle anderen haben Geld in die Hand genommen. 25% haben 1 bis 100 Euro in die Hand genommen. Dann geht's schon weiter mit 1 bis 500 Dollar in die Hand genommen, mit 17% knapp. Dann wird's immer enger. 500 bis 1000, 5%, 1000 bis 2000 Dollar, 3%. Und dann sind's 0, Beträge. Aber auch da 2000 bis 3000, 3000 bis 5000. Sogar Leute, die bis zu 10.000 Dollar investiert haben. Für Pay-to-Win waren dann 0,37% in dem Fall und sogar nochmal über 10.000 ebenfalls 0,37%. Also das spitzt sich natürlich zu wie so eine Pyramide, das Ganze. Aber es gibt Leute, etwas mehr als die Hälfte, die Geld in die Hand nehmen für solche Games tatsächlich, um erfolgreicher zu sein als andere oder eben die besseren Spieler, Items, Karten, Spells zu haben. Nenn es, wie du willst. Ist schon krass, was so eine Statistik dann aufruft. Also unter der Hälfte, 45,17% in dem Fall beim Beispiel FIFA, zahlen nichts. Alle anderen nehmen gern Geld in die Hand. Und es zeigt ja, wie was für einen Einfluss diese oder wie erfolgreich so ein Pay-to-Win-Modell haben kann. Ich finde es ganz schön erstaunlich.
Ja, der Witz aber daran ist ja, dass du es gerade eben schon gesagt hast, es gibt halt diese ne, Super Whales, Giga Whales, Alpha Whales, was weiß ich. Also Whales ist quasi der Begriff, den die Industrie da benutzt, eigentlich auch schon relativ, eigentlich ziemlich scheiße als Wal bezeichnet zu werden. Aber man weiß, okay.
Du bist halt der große Fisch sozusagen.
Halt, genau, da gibt's halt viel Kohle. Ich weiß gar nicht, ab wann man als Wal gilt. Ich glaube, so ab einem vierstelligen Betrag gilt es schon als Wal. Dass es eben so ist, dass der Großteil der Leute statistisch gesehen eigentlich gar keine Kohle ausgibt in Free-to-Play-Games oder halt Minimalbeträge. Und du aber diese paar Leute hast, die so viel Kohle ausgeben, dass sich das dann wieder lohnt. Lustigerweise nach außen wirkt es aber so, als ob das so ein Ding ist, was alle machen müssten. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Es kann auch sein, dass du ein bisschen so ein Gruppenzwang gewisserweise, so zumindest, ach, der hat reingepellt, ja gut, das eine Ding kann man sich auch schon mal gönnen, ne? Also, weil jetzt so ein bisschen der Gedanke gab, weil man es ja auch oft Spiele hat, die man mit Kumpels zusammenspielt oder mit Freunden, ne? Und dann denkt man so, jetzt bin ich der Einzige, der hier nichts besser hat oder keinen besseren Spieler, Skin nennst, wie du willst, ne? Also, vielleicht ist auch ein bisschen der Gedanke mit dabei. Das weiß ich nicht, ist nur spekulativ jetzt von mir, aber das finde ich auch schon krass. Sicherlich, wie immer, diese Wale, nennen sie so, die dicken Fische, die dann wirklich viel investieren. Ich glaube, das sind auch diejenigen, wo sich die Studios dann oft mit am meisten refinanzieren. Aber wie gesagt, nur 45,17%, Beispiel FIFA, zahlen nicht. Das heißt also, mehr Leute zahlen, als Leute, die nicht zahlen. Das ist verrückt.
Das ist wahr, aber ich meine, der nächste Punkt sind ja schon die, also du hast schon gesagt, dann 25% zahlen 1 bis 100 Euro. Das zusammengerechnet sind ja dann 70%. Das sind über 2/3, die maximal 100 Euro ausgeben. Und weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich, wenn es 100 Euro sind, also natürlich, Geld ist Geld, aber ob ich das als krasse Zahlung benennen würde, weil das ist dann, das fällt dann bei mir persönlich wieder, das hängt natürlich immer von der finanziellen Situation der einzelnen Person ab, aber das fällt bei mir mit diesen bis zu 100 Euro wieder in dieses, wenn ich lange Spaß an einem Spiel habe und ich dann, das ist ja auch nicht, du zahlst ja auch nicht einmal 100 Euro, sondern du zahlst es dann über einen Zeitraum von, ne? Und ich meine, wenn du WoW spielst, hast du auch ein Abo-Modell, wo du jeden Monat bezahlen musst, um überhaupt spielen zu können. Das ist Pay-to-Play quasi sogar. Wobei auch allein ein Spiel zu kaufen, ist ja auch Pay-to-Play, ne? Also, wenn du nicht bezahlst, dann spiele ich das Ganze nicht spielen. Aber wenn man dann sagt, so 70% der Leute zahlen nichts oder maximal 100 Euro über einen Zeitraum von, obwohl, da war es in dem Jahr von 2019, aber trotzdem, über einen Zeitraum von einem Jahr, finde ich, das zeigt ja doch, das würde ich als Großteil oder dem, die wenig bis gar nichts zahlen. So.
Ja.
Weil dann ab 100 Euro, denke ich, wenn es dreistellig wird, da würde ich schon sagen, okay, da ist, ja, ich würde es nicht als problematisch bezeichnen oder auch nicht als abhängig bezeichnen, aber ab da passiert irgendwas, weißt du?
Ab da wirst du eine Wahl.
Ja, entweder das oder ab da ist es einfach auffällig. Weißt du, was ich meine?
Also
dass
ich
halt
meine,
der
klar.
Großteil der Leute was bezahlt.
Absolut, in der Realisation. Also bin ich bei dir. Also diese 25%, das sind ja meistens wahrscheinlich die Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt lange Spaß gehabt, ist mein Hobby, ich nehme mal ein bisschen was in die Hand. Aber ich will es nicht übertreiben. Das passt dann auch. Aber auch da in diesen kleineren, prozentigeren Zahlen ist, es gibt auch eine Sache, die haben wir nur nebenbei erwähnt vor, nämlich es gibt auch immer diejenigen, die nicht den Ausstieg finden oder Leute, die dann zu viel investieren oder Kids, die keine Relation, keinen Bezug zu Geld haben und ja, da schmeißen wir rein.
Weil es auch digital ist, das ist halt
ja,
das Problem.
Eben. Oder du kaufst für Geld irgendwelche Kristalle und dann hast du diesen reellen Bezug zum Geld dann gar nicht mehr da. Das ist ja schlau gemacht, auch von Entwicklern. Ne?
Das ist schlau und gleichzeitig super böse. Also es ist so Evil Genius leider. Es ist sauschlau, aber es ist auch super böse.
Genau. Und da gibt es ja sicherlich auch einige Menschen, die da wirklich schon auch dran bankrott gegangen sind oder ähnliches. Der Clash-Player Jorge Yao, da hat man auch noch einen kleinen Fakt hier bekommen von unserer Redaktion. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Der hat direkt bei Clash of Clans 3.000 Dollar in die Hand genommen in den ersten paar Monaten, um damit dann erfolgreich und berühmt zu werden. Also da wird auch dann nicht, da wird auch dann gar nicht zurückgehalten. Ne? Er weiß oder wusste, let's go, um auf dem Leaderboard oben mit dabei zu sein und genoticed zu werden, wahrgenommen zu werden. Manchmal denglisch ich. Muss er was in die Hand nehmen, weil es gibt andere Menschen, die nehmen das sonst in die Hand und sie sind dann über mir am Scoreboard. Ne? Und das ist auch dieser psychische Aspekt dabei, finde ich auch super relevant und auch interessant, aber da könnten wir eine neue Folge daraus machen.
Ich finde das lustig, weil ich meine, er hat sich dann quasi ins Leaderboard eingekauft und das ist so ein bisschen wie Likes kaufen, oder? Das ist so wie so ein Influencer, den niemand vorher kannte oder die niemand vorher kannte und kauft sich die Person irgendwie 10.000 Likes bei Instagram und das ist ja auch so ein, um da ganz kurz den Exkurs zu machen, es gibt so, ich weiß nicht, was genau die Zahl ist, aber ich persönlich denke, es gibt so eine kritische Zahl, wenn du die an Followern überschritten hast, ab da kommt der Punkt, wo manche Leute dir folgen, weil du schon Follower hast.
Ja, das glaube ich auch.
Warum ist die Person, warum folgst du dieser Person, warum ist diese Person berühmt? Ja, man kennt die halt. Und wo kommt diese initial Berühmtheit her? Von gekauften Likes. Ist natürlich nicht bei allen Leuten so. Aber bei vielen Leuten, also ganz ehrlich, googelt einfach mal Likes kaufen. Googelt einfach mal Follower kaufen. Das ist günstiger, als man denkt.
Es ist erstaunlich, erschreckend, wirklich.
Vor allem kannst du halt auch mittlerweile Follower kaufen. Also du kannst ja so verschiedene Stufen an Leuten kaufen, die dir folgen, die dann mit deinem Content interagieren. Natürlich ist die Interaktion so, oh, this picture is so lovely. Oh my God, you look so. Also diese Standardantworten. Ja, ja. Ne? Das heißt, wenn du so Kommentare siehst von Accounts, die dann auch irgendwie Matthias 123 heißen oder so und das Kommentar ist cool vor der Emoji.
Daumen hoch. Also es gibt sogar auf Twitch live, ne? Also es gibt sogar Twitch, also Viewbots, ist ja kein Geheimnis mehr, dass es sowas gibt. Aber es gibt sogar selbst Chatbots dann, die reinkommen und dann irgendwelche Sachen, so random Sprüche reinhauen. Wenn du da antwortest und fragst, was ist 2+5, dann werden die nicht drauf antworten, ne? Logischerweise. Aber das ist echt
krass. Bitte sag mir, was dein Lieblingssandwich ist. Bitte.
Tuna.
Ja, auch mein Tag war schön. Was machst du beruflich? Dein Sandwich will ich wissen.
Wie alt bist du?
Oh ja, interessant. Sag mir dein Sandwich. Da gibt's ganz schöne, Twitter-Threads zu genau sowas. Weißt du, worüber wir gar nicht geredet haben?
Was denn?
Über Trading Card Games.
Ich wollte es gerade sagen.
Warum sich eigentlich niemand über Trading Card Games aufregt? Besonders so Sachen, ne, wenn man jetzt, also Trading Card Games ist ja theoretisch auch, du kaufst ja auch eine Packung, mit einer, gerade im echten Leben oder auch im digitalen Leben, kaufst du ein Booster-Pack und du weißt nicht, was drin ist. Es ist zumindest so, dass du bei Magic auf jeden Fall mindestens immer eine Karte der Stufe Ich müsste jahrelang Magic geredet. Warum setzt mein Gürtel? Der Stufe goldene Rarität. Was ist denn Gold? Selten, glaube ich. Ich google das nebenbei. Also das ist mindestens eine Karte, die quasi das kleine Icon in Gold hat von der Seltenheitsstufe. Das ist gegeben, aber was das für eine Karte ist, weißt du natürlich vorher nicht. Und ob du die Karte brauchst für dein Deck, weißt du eben auch nicht. Das heißt, da ist es ja dann so, es gibt ja auch so bei Spielen wie Hearthstone zum Beispiel, Hearthstone, wo man ja dazu sagen muss, ist ja sogar ein E-Sport-Titel.
Ja, ja, absolut.
Vielleicht jetzt nicht der größte, aber es gibt eine E-Sport-Szene in Hearthstone.
Und das ist auch ein Trading-Card-Game, ne? Im Endeffekt, aber nur digital.
Und es gibt Metas. Das darf man ja nicht vergessen. Es gibt bei Trading Card Games, natürlich kann man sagen, auch bei Magic, oh, ich spiele gerne blau oder ich spiele gerne die und die Farbkombination. Aber es gibt Metas, es gibt Metadecks und um diese Metadecks zu haben, braucht man natürlich Karten. Jetzt ist es im Digitalen, finde ich persönlich, deswegen spiele ich Digital auch lieber als Paper. Weil bei Digital ist es so, wenn ich mir eine Meta angucke und mir fehlen ein paar Karten, ein paar habe ich aus dem Boosterpack gezogen. Du kriegst ja auch manchmal ein Boosterpack hinterher geschmissen für Progress, wie wir das vorhin schon hatten. Aber es ist bei den meisten Spielen so, bei den meisten Trading Card Games online, dass es irgendwie immer so Crafting-Materialien gibt. Und dann kannst du dir zumindest die Karten, die du brauchst, dediziert craften. Das kannst du im echten Leben theoretisch auch machen, aber dann musst du dann irgendwie auf Card Market oder sowas gehen und dir halt diese Karte aktiv mit echt Geld kaufen. Und jetzt habe ich mir gerade widersprochen, weil im Endeffekt geht's also auf beiden. Bloß, dass es halt digital ein bisschen einfacher ist, weil da gehe ich quasi in meine Bibliothek, sage, die Karte will ich haben. Crafte die und hab die sofort bei Card Market, muss ich gucken, okay, wer verkauft, muss ich bezahlen, muss ich warten, bis die per Post ankommt. Aber technically ist es eigentlich das Gleiche, außer dass die Zeitschiene ist ein bisschen kürzer. Aber ja, auch da kann man eben oder muss man technically Geld ausgeben, um eben spezielle Karten zu kriegen, um eben bestimmte Kombos spielen zu können, um eben sich bestimmte Decks zu kaufen, die dann einfach stärker sind als andere. Natürlich kommt jetzt noch wieder dazu, Trading Card Games leben ja natürlich davon, dass es irgendwo schon so ein bisschen random ist, welche Karte man zieht. Also du könntest theoretisch selbst mit dem absoluten Über-Meta-Deck und dem absoluten OP-Deck könntest du verlieren gegen jemanden, der nicht Free-to-Play, aber gegen jemanden, der nicht so viel Kohle wie du investiert und vielleicht ein Billo-Deck hat, einfach weil die Person die besseren Karten zieht. Aber
eher unwahrscheinlich.
Statistisch gesehen ist natürlich, wenn du die gute Karte bis zu viermal in deinem Deck hast, weil du sie dir einfach viermal gekauft hast, ist natürlich eher wahrscheinlich, dass du die Karte auch ziehst, wenn du sie brauchst.
Ja, und jetzt ist die Frage, warum regt sich denn da niemand auf? Ich glaube so ein bisschen, Max, dass es kommt von früher, zumindest könnte ich das so für mich sehen, früher auch Pokémon-Karten. Wie oft war ich beim Kiosk, wie die ganzen Läden hießen, hab mir einen Pokémon so ein Pack gekauft, ne, normal. Die hat man gesammelt, man hat die gespielt und so weiter, das ist ja nichts anderes. Das gleiche gilt für Magic und für Hearthstone. Vielleicht, weil man das von früher so kennt und gewohnt war und damit aufgewachsen ist, denkt man so, ja, ist ja normal, dass man einen Pack kaufen muss, ist ja ein Card-Game. Und in dem Fall ist dann Hearthstone natürlich das Ganze digital und am Ende, naja, ist es dann noch ein Kartenspiel oder nicht, aber es wird so deklariert, damit ist es okay. Dann, du hast gerade gesagt, die Meta-Changes, die dich ja zwingen, noch mal mehr zu kaufen, um der Meta folgen zu können, ist schon krass. Ich glaube, es ist so ein psychologisches Ding, weil du eben früher das so gewohnt warst und dann jetzt ja das akzeptierst und denkst, das ist okay.
Und dazu kommt ja, und das ist ja an sich auch wieder evil, aber auch genius gleichzeitig. Bei Magic ist es ja so, dass dann irgendwie alle zwei Jahre, die Core-Sets verändert werden und alte Editionen aussortiert werden. Das heißt, die darfst du theoretisch nicht mehr spielen. Bei Hearthstone gibt's das auch. Da heißt es quasi, wenn du die alten Karten noch benutzen willst, musst du das Wild-Format spielen, ja, wo quasi alle Karten erlaubt sind. Oder du hast eben das anerkannte, ich weiß es leider nicht mehr, wie es heißt, Format, wo du quasi nur die aktuellsten Editionen spielen darfst.
Wow, das ist ja voller Druck.
Also, wenn du wirklich in Tournaments mitspielen willst, musst du quasi die neuen Editionen kaufen, weil halt einfach irgendwann deine alten Karten aussortiert werden und nichts mehr wert sind. Und jetzt kommt gerade dazu, weil du schon gesagt hast, früher war das akzeptiert, weil man die Karten noch gesammelt hat. Man hatte halt auch wirklich was in der Hand, ne? Gerade Pokémon. Ey, ganz ehrlich, auch schon so oft drüber geredet mit Leuten, wer von uns hat wirklich Pokémon gespielt früher? Wer von uns wusste, wie dieses Trading Card Game ging?
Es gab auch diese komischen Steine dazu, ne? Keiner wusste, wofür die gut waren. Diese kleinen Glitzersteine.
Entweder für die KP oder für... Manche waren, glaube ich, für Vergiftungsmarken, also für alles Mögliche, ne?
Ja, oder vielleicht so ein Lutschbonbon-Ersatz. Irgend sowas. Ich glaube, die waren aus Glas.
wenn du verlierst, um die Leute abzuwerfen oder so.
Ja, die waren, glaube ich, aus Glas, die Dinger, oder so. Die waren hart auf jeden Fall.
Stimmt, ja. Oder Plastik. Aber wie gesagt, du hattest halt irgendwas und da geht dieser Sammelaspekt und du hast sie noch. Was ich letztens wieder irgendwo gelesen habe, wo ich mir auch dachte, das stimmt. Was ja passieren kann, also stell dir vor, du kaufst dir irgend so eine super seltene Karte und du kaufst dir die digital. Und dann kommt irgendwann so ein Blizzard um die Ecke und sagt, yo, die Karte ist übrigens völlig OP. wir ändern jetzt den Wert. Die hat jetzt nur noch, die macht jetzt nur noch halb so viel Schaden und die eine Mechanik, die sie hat, die funktioniert jetzt anders, weil sie ja digital, die können, das kann man ja patchen, ne? Das ist ja nicht so bei einem Paper Magic oder bei irgendeinem Paper Trading Card Game, die können ja nicht zu dir nach Hause kommen mit einem Edding auf deiner Karte rummalen und aus einer 5 einer 2 machen. Natürlich kann man im Endeffekt sagen, die Karte darf nicht mehr gespielt werden, aber dafür müsste eine Karte schon krass OP sein, dass man sagt, wir nehmen diese Karte jetzt komplett raus. Aber das kann man ja nicht nachpatchen, wohingegen bei einem digitalen Spiel einfach gesagt werden kann, okay, die Karte ist aus der aktuellen Edition, das heißt, die ist theoretisch noch Tournament Legal, aber irgendwie ist die zu krass. Wir ändern jetzt die Werte, wir ändern jetzt die Mechanics, wir ändern jetzt die Kosten für die Karte.
Und damit auch den Wert.
Das kann man einfach machen. Und damit auch den Wert. Und du hast aber diese Karte für, stell dir vor, du, also es ist ja meistens so, dass du bei Hearthstone zum Beispiel, wenn du Karten doppelt ziehst, ja, oder du kannst ja irgendwie eine Karte nur bis zu 4 Mal in deinem Deck haben. Das heißt, wenn du die dann ein 5. Mal aus einem Booster ziehst, kriegst du dafür diese Crafting-Materialien, damit du quasi irgendwas hast. Weil im echten Leben, ne, wenn du eine Karte 5 Mal hättest, würdest du sie 1 Mal verkaufen und würdest dann mit den Crafting-Materialien, i.e. Geld im echten Leben, dir stattdessen eher eine Karte kaufen, die du brauchst. So, und jetzt stell dir vor, du hast halt viel Geld ausgegeben, um dir eine spezielle Karte zu kaufen oder viel Geld ausgegeben, um viele Crafting-Materialien zu haben, um dir eine spezielle Karte zu craften. Und dann kommt irgendwer und macht dir diese Karte kaputt.
Genau, das wär's
Entwicklerteam,
ja.
Entwicklerteam sagt, ja, scheiße. Hat irgendwie mit Pay-to-Win nichts mehr zu tun, aber irgendwie dachte ich, das ist so ein, kann man jetzt mal.
Nee, finde ich legitim.
Musst du wieder mehr Geld in die Hand nehmen, um eine andere Karte zu kaufen, die vielleicht besser in dein Deck passt und die an einer anderen Stelle OP ist.
Eben. Und das
aber
ist
warum eine, regt sich da keiner drüber auf?
Weil, das ist die, weiß das ist nicht, die Frage,
weil
Karten, ne?
Weil Kartenspiele ja. Okay sind von früher noch wahrscheinlich.
Und was man vielleicht so drin hat, so, ich will nicht sagen indoktriniert, das wäre ein bisschen hart, aber da war es dann okay. Und vielleicht auch der Punkt, dass Trading Card Games oft auch haptisch greifbar sind eben und du die hast, zu Hause hast, im Album, in Hüllen, wie auch immer. Und dann ist die Frage, inwiefern unterscheiden sich solche Trading Card Games, die vielleicht auch noch mit Meta-Changes einhergehen, von eben einem beispielsweise neuen Diablo Immortal. Also inwiefern unterscheidet sich das Ganze dann? Vielleicht auch mal die Frage an euch. Könnt uns gerne mal dazu Feedback geben.
Also wenn man wirklich so an Trading Cards denkt, ich denke jetzt gerade auch wieder zurück an FIFA, an Foot, ja, FIFA Ultimate Team, ja. Wo du ja theoretisch auch Booster aufmachst und wirklich Spielerkarten rausziehst. Die dann natürlich auf dem Spielfeld noch was anderes machen. Aber im Endeffekt, ob ich jetzt in Magic oder in Hearthstone ein Monster oder eine Kreatur ausspiele und die macht dann auf dem Spielfeld was, die ich vorher als Karte gezogen habe mit bestimmten Werten. Klar, bei FIFA ist es natürlich, bei FIFA kommt es ja noch drauf an, wie du mit der Figur spielst, ne? Weil du steuerst ja die Figuren. Klar,
ja.
Der eine Spieler rennt schneller als der andere Spieler.
Hat bessere Attribute, ja.
Aber hat ja so eine Karte auch.
Ja, also,
wenn ich jetzt eine Karte mit 10 Milliarden Lebenspunkten ausspiele, die als Fähigkeit hat, kann nicht sterben. Weil Vexatron, der Unzertötbare, ja, ist der Name. Dann kommt's ja auch darauf an, wann spielst du den? Wenn du den in dem Moment ausspielst, wo dein Gegner eine Karte drauf hat, jede Kreatur, die dein Gegner jetzt ausspielt, stirbt automatisch und dann hast du deinen Vexatron quasi direkt auf den Müllhaufen geschmissen. Also eigentlich ist es genau das gleiche wie FIFA. So, du ziehst aus Random Packs irgendwelche Kreaturen, ohne jetzt Fußballspiele als Kreaturen zu bezeichnen, aber du ziehst irgendwelche Lebewesen und dann kommt's darauf an, wie du diese Lebewesen einsetzt.
Absolut,
also technically ist es eigentlich exakt dasselbe.
Exakt. Und wie abgezockt ist es auch bitte von FIFA, wenn ich das mal am Rande erwähnen darf, dass du nicht einfach irgendwelche Spieler bekommst, nein, du bekommst Spieler auf Karten. Weil dann ist wieder okay, wenn es um Karten geht. Du kaufst da keine Spieler, du kaufst Karten mit Spielern. Es ist schon crazy, weil es so im Kopf drin ist. Und die haben das sicherlich auch gecheckt von EA Sports, dass man sagt, ja, wenn man mal Karten verkauft, das ist nicht ganz so schlimm, wie wenn man einfach nur Spieler verkauft und es ist auch nicht mehr so krasses Pay-to-Win, was es aber am Ende trotzdem ist. Ne? Also irgendwie echt crazy. Also wirklich, finde ich ziemlich crazy. Was wäre denn aber dann ein besseres Preismodell oder ein besseres Modell, sei es für FIFA, sei es für Hearthstone und gerade fürs neue Diablo, weil da möchte ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Also was wäre denn ein besseres Modell? Also ich persönlich finde, wenn ich mal kurz selber mir die Antwort auf meine Frage geben darf, dass bei so einem Diablo, gerade bei Diablo beispielsweise, ich finde es ein richtiges Grinder-Game. Und ich finde, da sollten die belohnt werden, die einfach mega viel Zeit investieren und auch den Dungeon zum 10.000. Mal machen und dann dafür auch belohnt werden und nicht die am meisten reinpinnt. Das ist meine persönliche Meinung. Aber gerne kannst du mir das, Max, oder ihr, liebe Zuhörer, auch da euren Senf dazu geben. Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die haben früher Diablo gespielt, 1, 2, die sind jetzt auch so in meinem Alter oder vielleicht gar sogar noch älter, falls das überhaupt geht, und die sind dann abends, wie gesagt, zu Hause und haben nicht die Zeit, den Dungeon zum 1.000. Mal zu grinden oder irgendwas. Die sagen dann, ja, gut, um mithalten zu können, um irgendwie mit meinen Mates mitzocken zu können oder überhaupt irgendwie am Start zu bleiben zu können, dann nehme ich mal die 5 Euro in die Hand und mach mal einen Booster dazu auf oder Crest, ne? Und dann kann ich sagen, okay, vielleicht. Alles andere, boah, bin ich raus. Ich persönlich. Was sagst du?
Also ich glaube, mein persönlicher und auch ein sehr, sehr erfolgreicher Ansatz ist tatsächlich der, den unter anderem natürlich eben Apex Legends gefahren sind. Also ich finde persönlich auch, man kann so ein Spiel auch Pay-to-Play machen, um Initialkohle zurückzukriegen, also quasi ein gekauftes Spiel, und hast dann wie bei Overwatch einfach diese Lootboxen, die dir nur Cosmetics geben, wo man sich selber entscheiden kann, hole ich mir die oder hole ich mir die nicht. Weil technically brauchst du sie nicht. Du kriegst ja auch unter anderem sowohl bei Apex als auch bei Overwatch einfach für deinen Level Progress, kriegst du ja ab und zu mal eine Lootbox hinterhergeschmissen, oder wenn es ein neues Event gibt, ne, kriegst du als Belohnung, oder wenn das Spiel 3 Jahre alt geworden ist, kriegst du auch mal irgendwie was hinterher. Aber es ist nichts, was dir was im Spiel bringt. So, es bringt dir nichts, es bringt dir keinen Vorteil, es bringt dir nur Grafiken.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, also entweder man sagt, man verkauft das Spiel dann irgendwie für ein 20, für 30 Euro, oder macht's eben wie Respawn, wie EA mit Apex. Ich habe das extra mal noch gegoogelt. Apex Legends hat in seinem Launch-Monat, willst du kurz raten? Apex Legends hatte im ersten Monat 50 Millionen Spieler und Spielerinnen. Was meinst du, was der Umsatz war?
50 Millionen
für ein Free-to-Play-Game?
Okay, 50 Millionen Spieler. Und dann war der Umsatz, sage ich mal, bei 25 Millionen. 250 Millionen. Was hat man gemacht? Ich lüge, warte. 125, ja, Millionen.
Almost. Bisschen zu viel, aber trotzdem immer noch beeindruckend. $92 Millionen.
Wow.
Umsatz. Du musst aber überlegen, für ein Free-to-Play-Game, ne? Für ein Spiel,
das
was da ist, wo du nur Skins kriegst. So, und was halt auch ohne Skins durchaus funktioniert. Vor allem ist es ein First-Player-Game. So, du siehst ja dein...
Wow.
Also eigentlich super dumm. Du siehst ja deinen eigenen Charakter nicht mal. Du siehst vielleicht mal deine Waffe in der Hand, wobei du bei Apex ja auch einen Großteil der Zeit damit beschäftigt bist, durch die Gegend zu laufen. Und dann packt man die Waffe weg, weil man schneller ist. Das heißt, du siehst deinen Waffenskin auch nur in der Zeit, wenn du schießt. Und da bist du damit beschäftigt, auf Leute zu schießen.
Ja, also, gut, aber das ist ja auch eine Grundsatzdiskussion. Die ist ja bei CS und so und überall so. Am Ende zahlst du ja für digitale Pixel, die es in unendlicher Menge zu bestellen gäbe, theoretisch. Da muss nur einer klicken. Und du hast halt weiteren Skin da. Aber die werden halt in Anführungszeichen verknappt, sodass die was wert sind. Das ist ja der Punkt im Endeffekt. Aber ja, bin ich bei dir, Max, trotzdem. Ich find's krass.
Nee, aber ich meine, das System.
Genau, schön sind, dass es funktionieren kann mit einem Free-to-Play-Game. Das heißt, man muss nicht zwingend Pay-to-Win. Und das bringt mich zu der Frage, sollte man Pay-to-Win-Titel trotzdem spielen? Oder ist es eher nur was für Rich Kids? Oder vielleicht diejenigen, die nicht genügend Zeit haben, um eben diesen ganzen XP-Hand und so weiter mitverfolgen zu können aus Zeitmangel.
Ist wie Cheater-Lobbys. Dieser von mir aus sollen die alle in eine Lobby und dann können die sich da alle gegenseitig. Ich komme wieder zurück zu meinem Beispiel am Anfang. Lass doch einmal Olympics machen, wo sich alle Leute dopen können, wie sie wollen. Lass doch mal gucken, wow, wie hoch so ein Mensch wirklich springen kann. Ja. Wie hoch kann so ein Mensch eigentlich wirklich springen? Ja, also, nee, aber also, wenn Leute das machen wollen, dann und die da dediziert, dann sollen sie es von mir aus machen. Ich persönlich denke, es ist schade und es muss nicht sein, weil entweder du haust ein Spiel raus, ja, was zum Beispiel ein Single oder ein Koop-Kampagne hat, wo du einfach sagst, ey, hier hast du dein Erlebnis, hier hast du dein Story-Game, dafür hätte ich jetzt gerne Summe XY, so wie du ja auch Geld zahlst, wenn du ins Kino gehst, und dafür kriegst du 20 Stunden, 30, 40, 50 Stunden Unterhaltung, ist ein guter Deal, du gibst Geld, ich gebe Spiel, Unterhaltung, fertig, Deal. Oder auf der anderen Seite, du hast ein Free-to-Play oder von mir aus auch ein Spiel, was du einmal kaufst, was dann aber über Jahre einen Service hat, also ein Live-Service-Game, wie zum Beispiel ein Apex, wie zum Beispiel, wenn auch leider nicht so gut funktioniert, ein Overwatch, wo man dann selber entscheiden kann, ey, will ich mir, ja gut, da musst du zwar monatlich bezahlen, aber auch da kriegst du ja einen Service. Ne? Ja. Also auch das finde ich prinzipiell okay. Weil ich mir denke, es ist ja eigentlich auch unfair, einmal für ein Spiel zahlen zu wollen und dann aber zu erwarten, dass es über Jahre gepatcht wird. Weil ich denke mir, ne, früher war es so, du hast ein Spiel gekauft und dann hast du es gespielt. Und das war ein guter Deal. Ich habe Geld bezahlt und habe dafür ein Spiel bekommen, was mich unterhält. Wenn ich heutzutage ein Spiel wie WoW einmal kaufen würde und dann im Gegenzug erwarte, dass mir da über Jahre Content nachgeliefert wird und ich bezahle dafür kein Geld, das ist ja eigentlich dumm.
Das ist ja unfair. Das ist sehr utopisch.
Aber es funktioniert. Es funktioniert, also Apex ist das perfekte Beispiel dafür. Das Spiel gibt seit 2019. Die liefern nach wie vor Content nach. Die hauen Balance Changes raus. Die bringen neue Maps, neue Charaktere, neue alles. Ja, und du musst theoretisch nicht bezahlen. So, und selbst der Battle Pass bei Apex ist so, den kannst du dir theoretisch einmal für einen Zehner kaufen. Ja, kaufst du dir einmal den Premium Battle Pass. Und dann kriegst du über diesen Battle Pass quasi Ingame Currency zurück. und hast, wenn du den durchspielst, wenn du regelmäßig spielst, genug Currency, um dir den nächsten Battle Pass direkt wieder zu kaufen.
Das finde ich auch eine feine Sache, muss ich ehrlich sagen. Gerade für Spieler, die vielleicht jünger sind und nicht so viel Kohle haben und aber viel Zeit investieren, ist eine schöne Belohnung, ein Belohnungssystem. Aber das ist auch wieder ein psychologischer Aspekt. Aber ich will jetzt nicht in den Rahmen hier springen.
Nee, trotzdem, aber ich meine nur, es, top, ne, ja, aber es klar, geht. Also absolut, es ist ein Live-Service, es ist ein Live-Service-Game, wo ich zum Beispiel für mich sage, ey, da ist ein Skin dabei, den finde ich einfach schick, damit will ich flexen. Den kaufe ich mir jetzt für einen Zehner und gleichzeitig denke ich mir vor allem, ich habe jetzt gerade im letzten halben Jahr irgendwie, glaube ich, 400 Stunden in das Spiel reingesteckt. Und ich mir so, da kann man auch den ein oder anderen Euro mal so als in meinem Sinne als Anerkennung zurückgeben. Weil absolut, ich will natürlich, dass das, ich will ja auch, ich denke mir selber auch, jeder Euro, den ich da reinstecke in das Spiel, zeigt den Entwicklern ja auch, okay, Leute spielen das und Leute sind auch bereit, Geld dafür auszugeben. Also warum sollten wir uns nicht weiter darum kümmern, dass dieses Spiel gut bleibt und mit Content beliefert wird? Weil am Ende, wenn Respawn irgendwann oder EA irgendwann sagen so, ja, nö, Apex, das macht, da machen wir miese mit dem Spiel, das können wir leider nicht mehr weiter beliefern, würde ich sagen, schade, ich würde es gerne spielen, aber verständlich. Warum solltet ihr Geld dafür ausgeben, dass Leute euer Spiel spielen?
Ja, absolut. Vielleicht sollte man auch nochmal einen Spendenpot aufmachen für neue Server auf Apex, aber das nur am Rande erwähnt. Da würden
ja,
wahrscheinlich
nee, das
auch
ist, viele ich glaube, das ist ein Telekom. Also das vielleicht kriegen wir mal irgendwen von der Telekom ran. Also EA Server und Telekom ist ein,
das funktioniert nicht. EA Server
und Telekom ist so ein ganz ganz bekanntes Problem.
VPN. Das war fast schon Mien. Ich bin Telekom-Kunde, habe Probleme damit. Aber gut, das ist eine andere Story für mal anders.
Besorgt den VPN, ja, seit ich VPN benutze, absolut echt? Keine Probleme mehr.
Alright, ja, guter no Tipp. Werde ich mir merken, vielleicht auch alle Epic-Spieler da draußen interessant und relevant. Ja, Max, wir haben jetzt über alles so ein bisschen hier mal unseren Senf dazu gegeben. Am Ende sind wir uns, glaube ich, einig. Wir sind eher die nicht Pay-to-Win-Kandidaten, sondern Free-to-Play. Aber dann auch gleichermaßen gewillt, wenn es uns gefällt, da auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ähnlich wie ein Hobby.
Pay-to-belohnen.
Ja, Pay-to-belohnen, weil es gut war und wir das okay finden. Bei Trading-Card-Games, weiß ich nicht, finde ich krass schwierig. Finde ich auch fast eher noch okay, obwohl ich weiß, dass es nicht okay, dass es genau dasselbe in grün ist. Also ich finde es krass, wie man da von klein auf so ein bisschen erst einmal beeinflusst wird. Also finde ich schon super interessant.
Also gerade wenn du Paper, ne, Paper, sei es Paper Magic oder Paper Pokémon oder Paper, was gibt's denn noch? Es gibt ein Digimon Card, Yu-Gi-Oh! Gibt's, ne? Das ist halt, du hast was in der Hand und notfalls hängst es dir hin. So, ist auch nichts anderes, als dir auf dem Flohmarkt ein Bild zu kaufen. So, ob ich jetzt ein Bild von Essen bei mir an der Wand hängen habe oder mir irgendwann meine Wände mit 17 shiny Gluraks dekoriere. Whatever floats your boat. So, Kunst ist Kunst, weißt du?
Was machst du, wenn du ein CSGO-Inventar hast, welches über die Jahre an Wert gestiegen ist, du das Game nicht mehr spielst, aber das Inventar noch hast?
Ja, verkaufen, oder? Also wenn du wirklich
ja, bist,
wo du sagst, ich spiel's nicht mehr?
Ja, schon. Also,
dann würde ich verkaufen, also das ist das Geile. Bei CSGO hast du die Möglichkeit, es zu verkaufen. Wenn du wirklich irgendwann sagst, okay, ich bin durch mit dem Spiel, ja, ich möchte das nicht mehr spielen, ist ja technisch gesehen das eigentlich mir das Geilste, weil du sogar sagen kannst, ich verkaufe das. Du kannst natürlich auch deine Accounts verkaufen. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe letztens gehört, dass
also mein verboten, persönlicher
Overwatch-Account.
Ist das verboten?
Ich glaube,
Account-Trading.
Accounts verkaufen. Ja, ist verboten. Genau.
Das darf man nicht machen.
Aber ich habe letztens gehört, mein Overwatch-Account wurde mir letztens von einem Kumpel geschätzt, der ist eine schon höhere vierstellige Summe wert aufgrund wow. der Skins und des Levels, was ich wow. habe und der Ränge, die ich erreicht habe. Ne? Krass. Ich habe halt ein paar Skins, die waren halt super limitiert. So,
ja.
Also ich habe eigentlich fast alles. Ich habe fast alles freigeschalten. Ich habe das Max-Level erreicht. Ich bin auf relativ guten Rängen. Kann ich leider nicht verkaufen. Aber vielleicht behalte ich den doch einfach für mich persönlich als Prestige-Objekt.
Ja, und den kannst du eben nicht an die Wand hängen. Das meinte ich gerade mit den Skins. Deswegen habe ich mal gefragt. Ne? Ich will mir gerne die Dragonlore an die Wand hängen. Sag ich dir, wie es ist. Und ich bin
auch ausdrucken.
Da kann ich aber irgendeine ausdrucken. Ist ja kein NFT im Endeffekt. Das wäre mal schlau gewesen. Aber komm.
Daran dachte ich aber auch gerade. So, und jetzt hast du das und was machst du damit?
Ja.
Aber zumindest hast du es für dich und hast nicht nur ein Receipt, sondern hast es auf deinem Account. Und ich meine, es kann auch gehackt werden, wenn jemand deinen Account hackt, aber zumindest dann kann keiner vorbei. Meine Skins verkaufen bei Overwatch. Wenn einer deinen CSGO-Account hackt und das verkauft, hast du.
Das so richtig miese gemacht, ja.
Reingesuckt auf jeden Fall.
Ja, so schaut's aus. Sollen wir das Ganze hier nochmal abschließen mit einem coolen Tierfakt vielleicht abschließen? Wir haben ja sonst immer da drin. Hättest du da was? Ich hab was gelesen.
Wollen wir über Bienen reden?
Bienen? Ja gut, machen wir mal Bienen. Was hast du denn da?
Siehst
du,
über Wale wäre natürlich auch geil, aber ich hab in der letzten Aufnahme für Folge 98, glaube ich, in Folge 98 gibt's einen Walfakt. Ja, könnt euch schon mal drauf vorfreuen. Mit EOS Andi. Einen richtigen, richtig coolen Wahlfakt habe ich da rausgesucht. Ich finde, ich habe zwei Fakten zu Bienen, die ich hier vorlesen kann, wo auch immer die herkommen. Und zwar geht's darüber, ja, wir haben ja auch ein bisschen über Entscheidung geredet. Ne? Ich meine, bei Pay-to-Win kann ja im Endeffekt jede Person für sich selber entscheiden, möchte ich da jetzt reinpayen oder nicht? Muss ich überhaupt im Leaderboard ganz oben stehen oder nicht? Brauche ich diesen Skin wirklich? Technically schon, weil er gut aussieht, aber brauche ich ihn wirklich? Aber Bienen können entscheiden. Zum einen können Bienen, ja, außer die Königin, also die Königin wird ja ungefähr 5 Jahre alt, aber normalerweise lebt so eine Biene nur 28 Tage.
Na, einen Monat.
Aber, ja, ne, also so ein Februar, wenn es kein Schaltjahr ist.
Ja.
Aber Bienen können quasi selber entscheiden, ob sie weiterleben wollen. Also die können sich selber verjüngen, wenn das dem Erhalt des Volkes dient. Also wenn so eine Biene sagt, oh, meine Skills, die ich habe, sind aktuell so wichtig, ich glaube, ich bleib noch einen Monat länger. Wenn die Biene irgendwann sagt, nee, weil ich merke schon, die brauchen mich nicht mehr, dann tschüss, war schön mit euch. Aber so eine Biene kann selber entscheiden, ob sie sich verjüngt und noch vielleicht einen Monat oder mehrere Monate länger lebt. Und die Bienenkönigin kann aber auch was entscheiden. Nicht wie lange sie lebt, sondern was sie produziert. Denn so eine Bienenkönigin wird nur einmal befruchtet als Jungkönigin und kann ab diesem Zeitpunkt ihr gesamtes Leben lang entscheiden, welche Eier sie legt. Ob sie nämlich entweder Arbeiterin, also weibliche Bienen oder Drohnen, männliche Bienen.
Krass, oder? Stell dir das mal vor, es gäbe es bei uns. Wie heftig,
absolut crazy. Du wirst einmal schwanger und kannst dann entscheiden, du wirst nur einmal theoretisch geschwängert, aber dass die halt entscheiden kann, okay, was brauchen wir? Das ist halt wirklich so wie bei CSGO, wie bei Command & Conquer. So. wird gebaut. Wir benötigen mehr Arbeiterinnen.
Work. Und das Krasse ist auch, ne? Bienen haben sogar einen sechsten Sinn. Den bräuchten wahrscheinlich einige Gamer, um vielleicht nicht in die Pay-to-Win-Falle reinzutappen. Nämlich haben die einen sechsten Sinn, können sogar elektrostatische Felder wahrnehmen. Also auch finde ich richtig, richtig heftig. Wusstest du gar nicht, dass Bienen so abgefahren sind? Also relativ nice auf jeden Fall.
Ich habe gestern erst wieder dieses lustige Video gesehen. Es gibt so ein großartiges Video, wo einfach so ein Eingang von so einem Bienenhive gefilmt wird. Und da sind an sich keine Sounds drüber, sondern du hörst so ganz schlecht von irgendwem so ein gemacht. Und jedes Mal, wenn eine Biene irgendwo gegenfliegt, kommt so ein Bonk-Geräusch. Und das ist einfach in diesem Video, das geht irgendwie 20 Sekunden, fliegen 3 Bienen gegen den Eingang oben gegen. Irgendwie so eine Biene fliegt raus, die andere fliegt, die kollidieren in der Luft. Die sind so doof eigentlich, aber irgendwie auch so lustig. Und vor allem haben die so viele Entscheidungen.
Und einen sechsten Sinn, was ich echt krass finde. Ja, Biene hin, Biene
her.
Ja, das stimmt. Das ist für dich wahrscheinlich auch interessant. Aber Biene hin, Biene her. Ich glaube, wir machen eher die Fliege, Max, oder? Ich glaube, ihr könnt uns gerne nochmal eure Meinung dazu geben. Was meint ihr? Pay to win? Macht das Sinn? Seid ihr dabei? Oder sagt ihr, hör bloß auf damit? Sucht's euch aus und lasst uns gerne ein bisschen Feedback da. Ich würde mich auch sehr, sehr...
auf Twitter übrigens, ja.
Ja, ich würde sehr gerne...
@FreshStube und @FrodoApparat.
Gerne dort. Ich will sehr gerne wissen, was ihr dazu denkt und wie ihr das seht, ob Pay to Win okay ist oder eben nicht. Ich sag danke fürs Zuhören. Max, es war mir wieder ein Spaß, mein Lieber, mit dir. Wie immer.
Ich sage danke fürs Zuhören. Max, es war mir wieder ein Spaß mit dir. Wie immer. das doppelte Lottmäckchen oder so. Ja, geil. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 94 von Game Faces, powered by Blue. Und Max, wir hören uns wieder, wenn wir uns wieder hören.
Summ, summ.
Sowieso, Motherfucker. Bis dann, Herrn. Tschüss.
Ciao.
Game Faces, powered by Blue.